Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Christoph Schäfer. Guten Morgen. Entgegen vieler Erwartungen muss Belgien doch noch auf seine neue Regierung warten. Die beiden Unterhändler konnten dem belgischen König gestern Abend keinen Abschlussbericht zu ihren Koalitionsverhandlungen vorlegen. Wie es nun weitergeht, dazu gleich mehr. Außerdem, in der Slowakei sorgt ein privater Hilfsfonds für Betroffene der Corona-Pandemie für viel Kritik. Und die italienische Pathologin Cristina Cattaneo identifiziert Menschen, die auf ihrer Reise über das Mittelmeer nach Europa starben, und erzählt ihre Geschichten. Auch rund 16 Monate nach der Wahl muss Belgien weiterhin auf eine reguläre und stabile Regierung warten. Die zwei Unterhändler, die eine Koalition aus 7 Parteien im Land schmieden wollen, haben ihre Gespräche noch nicht abgeschlossen. Und so verließen die beiden, der französische Sozialist Paul Magnet und der flämische Liberale Alexander De Croo, gestern Abend den Königspalast und konnten ihrem Staatsoberhaupt keinen Abschlussbericht vorlegen. Allerdings hat der König ihnen eine Fristverlängerung gewährt, also hält an den beiden Politikern fest, um dem Land eine neue Regierung zu geben. In Belgien ist der Weg zu einer Regierung traditionell komplex, da Interessen von Parteien und der Sprachgemeinschaften berücksichtigt werden müssen. Wie sehr sich beide Unterhändler allerdings auf der Zielgeraden ihrer Verhandlungen befinden, das bespreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Brüssel, Paul Vorreiter. Herr Vorreiter, gestern Abend beim König wurde entgegen vieler Erwartungen kein Verhandlungsergebnis präsentiert, obwohl offenbar eine Einigung kurz bevorsteht, hören und lesen wir. Was sind genau die Hürden?
Ja, also das, was die Einigung natürlich schwierig macht, ist, dass halt eben 7 Parteien an dieser neuen Koalition beteiligt werden sollen. Die haben natürlich alle auch ihre programmatischen Steckenpferde. Die kosten natürlich auch etwas und das ist natürlich gerade auch in Corona-Zeiten besonders schwierig zu bewerkstelligen, weil Belgien grundsätzlich in der Lage ist, dass es eben das 5. verschuldetste EU-Land ist und natürlich auch unter besonderen Erschwernissen jetzt eben der Corona-Krise steckt. Und einige der Vorhaben der Koalitionsparteien, die sich jetzt zusammenfinden, eben auch teuer sein können. Also seit Sonntag geht es eigentlich grundsätzlich fast nur noch um Haushaltsfragen, wie viel einige Projekte kosten werden. Und da kann man zum Beispiel sagen, dass die Sozialisten für eine Mindestrente von 1.500 Euro streiten. Bei den Liberalen, die ziehen da quasi an der anderen Seite und sind dafür starke Haushaltsdisziplinen, wollen keine neuen Steuern. Die Grünen, die versuchen, Schlupflöcher beim Atomausstieg 2025 zu verhindern. Und die Christdemokraten aus dem flämischen Teil, die versuchen, eine Lockerung des Abtreibungsgesetzes zu verhindern. Also das sind so ungefähr die Tower, an denen gezogen wird. Der Stand jetzt ist gerade, dass seit 9 Uhr weiter verhandelt wird. Man muss sich erst noch auf ein Programm einigen. Der Zeitplan sieht vor, dass der König gestern erstmal gesagt hat, die Parteien sollen weiter verhandeln. Also es sind ja beteiligt eben aus beiden Landesteilen Liberale, Grüne und Sozialdemokraten und die flämischen Christdemokraten. Diese Parteien sollen morgen auf Parteitagen eigentlich dieses Programm dann absegnen und am Donnerstag soll dann der noch zu bestimmende neue Regierungschef das Programm dann vor dem Parlament vorstellen.
Mhm. Währenddessen weitet sich im Land ja die Corona-Pandemie aus und die Notfallregierung von Sophie Wilmès steht kurz vor ihrem Ende. Setzt das die Verhandlungsführer Magnet und De Croo nicht unter Druck?
Ich finde, man könnte eigentlich den gegenteiligen Eindruck bekommen, denn auch die jetzige Minderheitsregierung von Sophie Wilmès, die hat eigentlich genau das Gegenteil gemacht, also von Druck unter Corona hat man hier eigentlich wenig den Eindruck, denn es ist so, dass letzte Woche einige Regeln nochmal gelockert wurden und das, obwohl eigentlich viele Indikatoren, viele Zahlen hier in Belgien nach oben zeigen. Also die Zahl der Infektionen geht hoch, die Zahl der Krankenhauseinweisungen, die Zahl der Sterbefälle auch. Trotzdem hat man sich dazu entschlossen, beispielsweise die allgemeine Maskenpflicht aufzuheben. Und das Konzept der Kontaktblase, das ist einmalig hier in Belgien. Da geht es darum, dass man damit begrenzt die Anzahl an Menschen, die man außerhalb seines Haushaltes treffen darf. Von diesem Konzept hat man sich jetzt verabschiedet man sich jetzt nun schrittweise. Und man hat den Eindruck, dass gerade auf föderaler Ebene eigentlich genau also eben keine Corona-Panik und auch kein besonderer Handlungsbedarf gesehen wird. Ganz im Gegenteil, man setzt hier mehr auf Eigenverantwortung und gibt eigentlich das Signal, dass man lokal und auf eben den unteren Ebenen etwas machen muss. Und das sorgt auch so ein bisschen dafür, dass gerade auch, was Belgien in Corona-Zeiten angeht, dass man hier eben mit verschiedenen Belgien zu tun hat. Seit dem Sommer zeigen eigentlich alle Zahlen in Brüssel vor allem nach oben. Und hier wird man die Wege, die die föderale Regierung jetzt eingeleitet hat, eben nicht mitgehen. Hier wird weiter an der Maskenpflicht festgehalten und auch Bars und Restaurants sollen jetzt bald künftig früher schließen. Also man hat hier so ein bisschen den Eindruck, dass Corona auf der föderalen Ebene also dass zumindest die Regierung zumindest einen ungewöhnlichen Weg geht, gemessen daran, wie eben halt auch die Zahlen hier aussehen.
Herr Vorreiter, gucken wir nochmal auf die Koalitionsverhandlungen. Eine Besonderheit an belgischen Regierungen ist ja, dass sie gleichermaßen die Bevölkerung im niederländischen und im französischsprachigen Landesteil berücksichtigen soll. Aber daran gibt es mit Blick auf die laufenden Koalitionsverhandlungen offenbar Zweifel im Land. Zumindest gab es zuletzt Protest in Brüssel.
Ja, es gab jetzt am Wochenende eine Autokorso-Demo, die initiiert wurde vom Vlaams Belang. Das ist die rechtsextreme Partei aus dem flämischen Teil. Es haben tatsächlich auch einige Leute daran teilgenommen. Und der Wahlsieger aus dem flämischen Teil, was nicht der Vlaams Belang ist, das ist die Nummer 2, aber die NVA, die sieht sich da so ein bisschen unter Druck gesetzt und hat auch eigentlich in Form ihres Vorsitzenden Bart De Wever diese Proteste auch begrüßt. Nichtsdestotrotz gehört zur Wahrheit auch mit dazu, Bart De Wever und die NVA waren lange Zeit ja auch trotzdem im Spiel und hätten diese Regierung mit oder die Koalition, die jetzt eben gebildet wird, mitbilden können, haben dann allerdings selber auch das Handtuch geworfen, weil es eben nicht geklappt hat. Und diese Koalition, auf die wir jetzt eben zusteuern, ist so ein bisschen vielleicht auch die letzte Möglichkeit, nachdem es eben nicht geklappt hat, die NVA, die stärkste Partei aus dem flämischen Teil, da mit einzubeziehen. Trotzdem ist es aber dennoch so, dass die Christdemokraten aus dem flämischen Teil daran teilhaben werden, was auch in den Vorgängerregierungen immer so war. Die haben halt Federn gelassen, stimmenanteilmäßig, aber man kann zumindest nicht sagen, dass der flämische Teil komplett in dieser neuen zu bildenden Koalition vernachlässigt würde. Mhm.
Sagt Paul Vorreiter, unser Korrespondent in Brüssel zur Regierungsbildung in Belgien. Vielen Dank. Angesichts jüngster Corona-Infektionszahlen will die slowakische Regierung ihre Sicherheitsmaßnahmen verschärfen. In dem rund 6 Millionen Einwohnerland gelten ab Donnerstag etwa eine strengere Maskenpflicht und Sport- sowie Kulturveranstaltungen werden untersagt. Unabhängig der Krankheitsfälle spüren auch die Menschen in der Slowakei die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie seit Monaten. Finanzielle Unterstützung vom Staat gibt es zwar, aber manche Menschen erfüllen hierfür nicht die Kriterien. Für sie hat der populistisch-konservative Ministerpräsident Igor Matovič im Frühjahr daher einen privaten Hilfsfonds ins Leben gerufen. Nun sollen die ersten Gelder überwiesen werden, nur begleitet von lauter Kritik, denn im Internet müssen Antragsteller ihre Geschichten erzählen. Je anrührender, desto höher die Spende. Marianne Alweis berichtet.
Den Beginn der Corona-Epidemie weiß Igor Matovič ganz für sich zu nutzen. Der slowakische Regierungschef, mit Anzeigenblättern reich geworden, wirbt für sich als Krisenmanager. Mit seiner Antikorruptionspartei hat er gerade die Wahlen gewonnen. Und nach ein paar Wochen im Amt kündigt er an, nicht nur staatliche Rettungspakete zu schnüren, sondern seinen Landsleuten auch als Privatmann zu helfen. Ich verzichte auf mein ganzes Gehalt als Ministerpräsident. Ich werde so lange Geld in einen Hilfsfonds einzahlen, bis wir den Kampf gegen das Coronavirus gewonnen haben. Der Premier geht mit gutem Beispiel voran, spendet 4.000 1.500 Euro für den ersten Monat und ruft den Rest seiner Regierungsmannschaft auf, nachzuziehen. Nach diesem pompösen Auftakt bleibt es allerdings lange still um den Matovic-Fonds, bis die Regierungskanzlei im Sommer ein Verfahren präsentiert, um die Gelder transparent und nur den wirklich Bedürftigen auszuzahlen. Die Opposition ist entsetzt. Anstatt den Betroffenen wirkliche Sozialhilfen zu geben, dürfen sie nur an einer Reality-Show teilnehmen. Die Slowakei sucht die dramatischste Leidensgeschichte, könnte dieses Format heißen, meint Irina Bihariova von der Partei Progressive Slowakei. Zwar hat sich die Regierung mit einer Hilfsorganisation zusammengetan, wer sich bewerben will, muss das aber im Internet tun. Und die Öffentlichkeit entscheidet, wer wie viel Geld erhält, über zusätzliche Privatspenden. So kann das Minimum von 500 Euro, ein halber durchschnittlicher Monatslohn in der Slowakei, noch aufgestockt werden. Diese Art der Verteilung bestärkt in den Menschen nur das Gefühl der eigenen Unfähigkeit und führt zu weiterer Demütigung, urteilt die Soziologin Susanna Kussa. Mit dem Verlust ihrer Würde sollen sie dafür bezahlen, dass ihnen die barmherzige Öffentlichkeit eine Spende gewährt. Die persönlichen Geschichten sind ausführlich und werden alle mit Namen, zum Teil mit Foto veröffentlicht. Manchmal schreiben die Antragsteller ihren Wohnort dazu. Auf jeden Fall immer viele Details. Alleinerziehend, arbeitslos, Zahl der Kinder, Höhe der Miete. Völlig legitim findet das der slowakische Sozialminister Milan Krajniak. Bei seinen Überweisungen sei er froh gewesen, die Probleme der Familien zu kennen. Auch wenn sie ein vollkommenes Sozialsystem anstreben, ergänzt er, finden sich doch immer Fälle, auf die sie sich nicht vorbereiten können. Die Regierung habe jede Menge Werkzeuge, um einzelnen sozial bedrohten Gruppen dauerhaft zu helfen, sagt einer seiner Amtsvorgänger. Der Fonds sei Erpressung. Aber dass die finanziellen Ressourcen des Staates begrenzt sind, zeigen auch die Corona-Hilfen. Die seien zu niedrig, zu kompliziert und kämen zu spät, heißt es aus der Opposition von Sozialverbänden und der Wirtschaft. Wenn die Slowakei Arbeitsplätze, Unternehmen und Industrie retten will, sagt Tibor Gregor vom Arbeitgeberclub 500, und wir sind ein Industrieland, dann müssen wir auch Maßnahmen ergreifen, damit die Industrie eine Chance hat zu überleben. Die Regierung hat ihre Corona-Hilfen zwar bis zum Jahresende verlängert, die Zuschüsse aber nicht erhöht. Zum ersten Mal in der unabhängigen Slowakei sind die Reallöhne durch die Krise gesunken. Und nun steht das Land vor der zweiten Corona-Welle. Die Neuinfektionen erreichen einen Rekordwert nach dem anderen. Der Regierungschef setzt sich wieder als Corona-Manager in Szene. In Umfragen vertraut ihm aber nur noch ein Drittel der Befragten. An seinem Corona-Casting-Fonds zeigt er kein Interesse mehr. Aber nicht wegen der Kritik an seinem Projekt oder weil kaum jemand eingezahlt hat. Ich habe es auch schon meinem Chef der Regierungskanzlei gesagt, so Matovic. Da es sich so lange hinzieht, ist mir die Lust am Spenden vergangen.
So der slowakische Ministerpräsident Igor Matovic in einem Beitrag von Marianne Eiweiß. Im Mittelmeer sterben jährlich tausende Menschen beim Versuch, Europa zu erreichen. Genau um diese Toten geht es Christina Cattaneo, einer Pathologin aus Mailand. Sie will all jene, die ihr Leben bei der Überfahrt verloren haben, identifizieren. Sie obduziert die Leichen und sammelt in mühsamer Detektivarbeit kleinste Spuren. Cattaneo sagt, nur wenn die Toten identifiziert seien, könnten die Angehörigen ihren Verlust wirklich verarbeiten. Lisa Weiß hat die Pathologin bei ihrer Arbeit begleitet.
Also hier sind Beispiele von dem, was man findet. Ein Pass. Wir haben ihn geputzt. Der war nicht so. Er ist aus Mali. Viele von diesem Schiff kamen aus Mali. Und das hier sind Gegenstände, die die Toten bei sich getragen haben oder die in ihre Kleidung eingenäht waren.
Pathologin Christina Cattaneo sitzt an einem Tisch in ihrem Institut in der Mailänder Universität, vor sich einen Pappkarton voller Gegenstände, fein säuberlich in Plastiktüten eingepackt und beschriftet. Alles Dinge, die von Migranten stammen, die bei der gefährlichen Fahrt übers Mittelmeer gestorben sind. Christina Cattaneo hat die Leichen dieser Menschen fotografiert, genau untersucht und obduziert, versucht irgendwie Hinweise zu finden, wer sie gewesen sein könnten. Catania erzählt ganz sachlich von halbverwesten Leichen und Skeletten, erklärt, dass neben einer DNA-Probe und Dokumenten auch Zahnfüllungen, Muttermale oder der Lungenzustand wertvolle Indizien sein können. Vieles ist für sie Alltag, aber man merkt ihr an, nicht alles, was sie bei ihrer Arbeit sieht, lässt sie kalt.
Ich bin in ein Schiff rein, in dem sich die Toten gestapelt haben. Im Kielraum waren Skelette von Jugendlichen unter dem Fußboden des Frachtraums. Diese Bilder reichen, um zu verstehen, was Sache ist.
Zu verstehen, wie groß die Tragödie ist, die sich im Mittelmeer abspielt. Jedes Jahr sterben dort tausende Migranten auf dem Weg nach Europa. Das Mittelmeer ist das tödlichste aller Meere. Genau um diese Toten geht es Christina Catania, darum, möglichst vielen von ihnen einen Namen zu geben. Dass die Toten ihre Würde und ihre Identität zurückbekommen, das ist ihr großes Anliegen, dafür kämpft sie seit Jahren. Oft wird sie gefragt, was es denn überhaupt bringe, sich mit Leichen zu beschäftigen, ob Zeit und Geld nicht besser in die Lebenden investiert werden sollten. Darauf hat Christina Catania eine klare Antwort.
Identificare i morti significa aiutare i vivi che li cercano.
Die Toten zu identifizieren, das bedeutet, den Lebenden zu helfen, die sie suchen, sagt sie und erklärt.
Stellen wir uns den Zustand einer Mutter vor, die ihren Sohn sucht und nicht weiß, ob er tot oder lebendig ist. Dieser Zustand wird von Psychiatern als uneindeutiger Verlust beschrieben. Das macht krank. Es ist eine Krankheit und führt zu ziemlich schwerwiegenden Störungen, Alkoholismus, Depression. Das heißt, man identifiziert die Toten auch, um zu heilen. Das heißt, es ist etwas, was man tun muss, um zu verhindern, dass Menschen krank werden.
Unsere Toten, also europäische Tote, die identifizieren wir sofort, sagt Catania. Wir bergen sie aus abgestürzten Flugzeugen oder holen Schiffe vom Meeresgrund. Wenn die Opfer Migranten sind, geschieht das selten. Allerdings, die Leichen von Menschen zu identifizieren, die irregulär mit dem Schiff kommen, die auf keiner Passagierliste auftauchen, die vielleicht seit Jahren im Wasser lagen, das wirkt erst einmal so gut wie unmöglich. Ist es aber nicht, sagt Christina Catania und lächelt. Sie und ihre Kollegen haben das bewiesen, als die italienische Regierung vor ein paar Jahren als eine Art Pilotprojekt mehrere gesunkene Boote an Land holte. Sie haben Spuren gesammelt, Leichen obduziert, säckeweise Knochen sortiert, eine Datenbank erstellt. Und dann mögliche Angehörige befragt, DNA-Proben von Geschwistern genommen, sich Fotos geben lassen, Ergebnisse verglichen. Bei weitem nicht alle Toten konnten identifiziert werden, aber doch ein Teil, sagt Catania. Und es werden immer mehr, denn die Arbeit geht weiter. Rund 200.000 Euro bräuchte ihr Team für weitere Analysen. Doch das Geld fehlt, das, was sie zum Beispiel aus Stiftungen bekommen, reicht nicht. Christina Catania wünscht sich Unterstützung aus Europa, schlägt auch eine europäische Datenbank vor und eine Anlaufstelle für Angehörige von vermissten Migranten in jedem Land.
Der Ball müsste bei den europäischen Regierungen liegen. Das wäre echt kaum Aufwand. Sie könnten mit ihren Polizeistationen und ihrer bestehenden Organisationsstruktur zusammenarbeiten und alles vereinfachen. Wenigstens die Geste, ein Büro in jedem Land zu haben, wo diese Daten gesammelt werden können.
Christina Catania gibt nicht auf. Neben ihrer Arbeit als Professorin hat sie ein Buch geschrieben. Namen statt Nummern ist der deutsche Titel. Ein dünner Band, in dem sie von ihrer Arbeit erzählt, von der Suche nach der Identität der toten Migranten. Sachlich, aber eindringlich.
Ich habe das Buch ein bisschen als Psychotherapie geschrieben, um von ein paar Sachen loslassen zu können oder sie einzuordnen. Aber besonders deshalb, weil es meine Art ist, im Kleinen einen Kampf zu führen. Das heißt, etwas zu erzählen, von dem ich will, dass es wenigstens von jemandem gelesen wird. Wenn es dann gelingt, dass vermittelt wird, dass etwas getan werden muss, umso besser.
Die Mailänder Pathologin Christina Catania im Porträt von Italien-Korrespondentin Lisa Weiß. Und damit endet Europa heute. Mein Name ist Christoph Schäfer. Vielen Dank fürs Zuhören.